Herzlich willkommen zur neunten Episode vom Full Metal Alchemist Brotherhood Rewatch mit den Episoden. Ich habe das gerade 35, die Form des Landes, bis Episode 38. Ich bin Toni und da sind Marcel und René.
Hey, hallo.
Wir befinden uns immer noch im eisigen Norden. Dort hatten wir letztes Mal damit aufgehört. Also Edward und Alphonse waren bei der Schwester von Armstrong angekommen, einer Generalin, die über eine Art Mauer herrscht, dort im Norden. Und die beiden werden auch erstmal gefangen genommen, bis dann die Mauer angegriffen wird von einem Homunculus, der sich dort durch die Erde gegraben hat, namens Sloth. Und bei dem Kampf haben wir dann aufgehört an der Stelle. Also zuletzt waren wir noch mitten im Kampf. Und dort geht's jetzt weiter. Sie kämpfen weiter gegen den Homunculus und es dauert, glaube ich, gar nicht so lange, das zu lösen. Er wird dann eingefroren im Prinzip und dann kommt Besuch von der Armee auf der Mauer an und dann beginnt eigentlich erst der richtige Konflikt für die nächsten Folgen, nämlich dass dieser, na, wie heißt der wieder, der Bombenmacher?
Kimbley.
Ja, genau, dass der dort ankommt, zusammen mit anderen
Bombenmacher.
Nicht nur der, sondern auch einer dieser Generale, die an der Seite von
Raven.
Genau, General Raven. Und darum geht's dann dieses Mal. Wir haben, ich glaube, 3 Folgen auf der Mauer. Beziehungsweise eine ist dann schon wieder, naja, nicht eine halbe Rückblickfolge, aber da ist dann so ein bisschen was über Van Hohenheim wieder drin. Und die letzte Folge findet dann eben in Barstool statt. Da verlassen sie dann die Mauer. Ja, okay. Was sagt ihr?
Stimmt. Wie sie den Kampf gelöst haben, war mal was anderes. Statt einfrieren, rausblocken und einfrieren, damit er halt erledigt. Das ist irgendwie auch eine Art und Weise, halt einen unsterblichen Gegner oder angeblich unsterblichen Gegner halt zu besiegen, den man irgendwie unschädlich macht oder einsperrt.
Ja.
Das ist eigentlich auch mehr die größte Strafe, das fand ich damals mit Dragon Ball Z irgendwie auch so, als dieser eine kleine Knirpsen geschafft hat, die Unsterblichkeit sich zu wünschen oder so und er nicht besiegt werden konnte, wurde halt in irgendeine Dimension eingesperrt und das ist ja schon irgendwie eine Qual oder so. Wenn du ein unendliches Leben vor dir hast, aber wohnst halt irgendwie in so einer kleinen, schäbigen Dimension.
Naja. Ja gut, wenn man eingefroren ist, kriegt man es vielleicht nicht mit.
Ja, das stimmt.
Was ich hier etwas blöd fand, also ich fand, war das schon in der Folge, wo sie sich dann, also Armstrong sich dann wehrt gegen Raven? Nee, das heißt in der anderen Folge.
Nee, ja.
In dieser Folge sprechen sie noch. Aber in der nächsten Folge sieht man ja dann, dass sie den Homunculus zurück in den Tunnel packen sollen und danach greift sie dann erst Raven an. Nur, ja, keine Ahnung, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil wenn sie sowieso vorhatte, ihn zu töten, dann hätten sie das ja auch machen können, bevor dieser gefährliche Homunculus wieder zurück in den Tunnel gelassen wird und dort sonst was macht. Aber, naja, der Plot muss halt weitergehen und das war dann wieder so ein Mittel, wo ich mir, naja, keine Ahnung.
Ja,
ich weiß, was ich davon
erzähle. Aber war das denn wirklich nahtlos? Ja, doch, stimmt, er hatte nach dem Gespräch war das, wo sie den so getan. Okay, stimmt.
Naja, weil sie wirft ihn dann ja auch in das flüssige Zement, was ziemlich cool war. Aber ja, in der
Weil
Folge,
der ja Tage dazwischen sein mussten, bis sie erst über die Zemente hatten, weil...
Was, glaubst du das? Nö, die haben das einfach reingekippt und dann... Es dauert doch jetzt nicht Tage, ein Becken mit Zement zu füllen, oder?
Ja, anfangs war es halt ja noch dieses offene Loch und irgendwie wurde mal erwähnt, dass jetzt schon mehrere Tage da sind oder irgendwas hat mehrere Tage gedauert. Deswegen da schon wieder so angedeutet wurde, dass halt eine gewisse Zeitspanne eigentlich da an dieser Mauer schon wieder vergangen ist.
Ach so, kann man überhaupt so lange an Zement arbeiten? Das wird doch dann fest, bevor man...
Ich glaube, das mit den Tagen bezieht sich, wie lange die Leute in diesen Tunnel verbracht haben und den investigiert haben.
Ja.
Ja, gut.
Genau, das kann sein. Ja, was ist eigentlich in der 35. Episode weiter passiert? Also es war dieser Kampf am Anfang und dann kommt
erstmal beim Kampf fand ich es noch lächerlich, dass der halt dieser Panzer auf einmal diesen Fahrstuhl drin steckt oder überhaupt reingepasst hat.
Achso, okay.
Na gut, dann geht's ja glaube ich noch darum, nach dem er abgewehrt wurde. Dass, also erstmal war es ja ganz cool. Du hast ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass es typisch wie bei Anime ist. Also die helfen, kämpfen zusammen und dann sind sie halt befreundet oder vertrauen sich. Und diesmal, es war ja jetzt nicht so, dass er endlich sofort wieder verhaftet wurde und die Eric-Brüder immer noch nicht vertraut hat. Yes. Und deswegen hat sie die da runter in diesen Tunnel geführt, damit sie ungestört reden können. Und da wurde sie nun auch aufgeklärt. Und dann kam ja einmal dieses große Geheimnis raus, dass diese ganze Tunnel halt eigentlich ein riesiger Kreis ist. Und
ach so, ja, das war cool.
Ein mystischer Kreis. Und genau, dass sie halt planen, das ganze Land dafür zu öffnen. Oder nee, der Twist war ja eigentlich, dass das Land erst dadurch erschaffen wurde, nur für diesen Plan, was irgendwie auch nochmal interessant ist.
Ja, ich fand das ziemlich cool, die letzte Szene dann, in der diese ganzen Sachen aufgedeckt wurden. Mhm. Oder nicht die allerletzte Szene, das war, glaube ich, dann so, weiß ich nicht, kurz vor dem Ende, weil das letzte war ja dann dieses Gespräch von ihr und Raven. Aber ja, als sie sich diese Karte angeguckt haben und das dann alles aufgedeckt haben, ich mag es eben immer in der Serie, wenn solche Geheimnisse dann gelüftet werden, nämlich wirklich interessante und spannende Geheimnisse, die dann auch vieles verändern. Und das mit dem Tunnel, dass der dieser Kreis ist, hatte ich nicht mitbekommen, aber ich hatte es mir die ganze Zeit gedacht. Ich dachte, ich hätte selbst schon ein Geheimnis gelüftet, aber scheinbar war das ja schon Teil der Handlung, dass es so ist. Aber ja, dass sie halt die Kriege dann durchgegangen sind und dann festgestellt haben, oh, okay, diese ganzen Punkte auf der Karte sind eben Teil dieses Bannkreises letztendlich. Und das, ich glaube, in der Folge hat man dann auch noch Marco gesehen, der dem kleinen Mädchen erklärt hat, oder irgendjemandem erklärt hat, dass er das schon vermutet hatte gegenüber Envy und dass Envy nur gesagt hat, dass er nah dran wäre mit seiner Vermutung. Das war ziemlich cool.
Und das, auch das große Geheimnis war, was Pooch damals, oder wie er ausgesprochen wird, der da entlüftet hat, bevor er ableben musste.
Ja, stimmt, genau. Und na gut, das war halt wieder so ein Moment, wo ich dachte, die hätten längst rausgefunden, was Hughes eigentlich verborgen hatte. Und dann erfährt man so 30 Folgen später, ach so, es gab noch ein Geheimnis, das herausgefunden hat. Also, naja, ich habe mich zwar nicht gefragt, was er herausgefunden hat, aber schön, dass ihr es trotzdem noch für mich gelüftet habt. Ja, genau, und am Ende hat man das Gespräch, also Armstrong versucht, den General Raven so ein bisschen zu verführen und dafür soll er eben seinen Plan verraten mit der Unsterblichkeit, dass er ihr Unsterblichkeit anbieten kann und eine unsterbliche Armee aufbauen kann. Aber scheinbar war es ja sowieso deren Ziel, sie dort mit reinzubringen. Oder ich weiß nicht, ob er es in dem Moment erst beschlossen hat, dass sie Teil dieses Plans werden sollte. Aber eigentlich hat sie ja letztendlich nicht so viele Vorteile gebracht, weil sie hat sich dadurch ja nur angreifbarer gemacht, dass sie eben jetzt mehr wusste. Und ja.
Ich fand das Gespräch noch etwas lustig, weil sie hat ja so angefangen mit, ja, sie ist im gewissen Alter, so also als Frau wünscht sie ja vielleicht auch Familie, Kinder und so, und dann kommt er immer so näher und dann diese Blicke und wer weiß, was die jetzt da gemacht hat in diesem Raum und jeder hört zu, da vergerät.
Ja, aber man hat schon gemerkt, wie er ihr dann näher gerückt ist auf dem Tisch und so und das auch nicht wirklich verborgen hat. Und jetzt sie, glaube ich, sogar angetouched, weiß gar nicht mehr.
Ja. Seine Hände waren überall.
Okay. Und ich weiß gar nicht, gab es einen Cliffhanger? Es war, glaube ich, nur, dass er ihr dann gesagt hat, dass sie jetzt damit drin steckt.
Ja.
Okay. Und dann geht's weiter. Ja, wir sehen Van Hohenheim am Anfang. Ich hatte wirklich eine volle Rückblicksfolge befürchtet, weil das eben in der Vorschau so ein bisschen angekündigt wurde und weil ich jetzt eben immer denke, es wäre noch was Wichtiges nach dem Abspann, was, glaube ich, nie passiert ist. Seit ich darauf achte, kam noch nie was Wichtiges nach dem Abspann. Also eigentlich meistens gar nichts, nur die Vorschau. Und das kam aber zum Glück dann in der Folge, bevor das Intro überhaupt anfing, war dann kurz Van Hohenheim zu sehen und bei sich zu Hause. Scheinbar wusste seine Frau auch von seiner Unsterblichkeit und so weiter, also die Mutter von Edward und Alphonse. Und ja, es hat so ein bisschen diese Situation, dass er verschwunden ist, eigentlich wieder so gedreht, dass es gerechtfertigt ist. Also auch wenn er, glaube ich, nicht genau gesagt hat, wo er hingeht. Deswegen war es halt schon etwas drastisch. Aber ja, er ist halt verschwunden und seine Frau war jetzt nicht so dagegen, während man ja, glaube ich, immer so den Eindruck hatte, dass er dieser typische Familienvater ist, der seine Familie einfach ohne was zu sagen verlassen hat. Und das war jetzt nicht ganz der Fall.
Stimmt. Und man muss ja fragen, ich meine, die Mutter ist ja dann ein paar Jahre der später gestorben und ob das halt irgendwie eine Krankheit war, die sie von ihm bekommen hat. Das war ja irgendwie auch Thema, dass er irgendwie Angst hatte, seine Kinder zu berühren, wenn, ja, eine Krankheit oder Monster oder bla bla bla. Und die sagte ja noch, okay, sonst hätte ich es ja auch, aber vielleicht hat sie es ja und es hat nur länger gedauert. Hm. Dass sie halt wirklich durch ihn angesteckt wurde. Und damit auch gestorben ist.
Er wollte einfach nicht sehen, wie sie alt wird. Sie hat ja auch so gesagt, irgendwann bin ich auch eine Großmutter und du musst damit klarkommen, sozusagen. Ich glaube, das war der Punkt, wo er lieber verschwunden ist. Lieber eine neue Familie gründen.
Das Tolle war aber noch der Folge, also da war die dann stellen mit den Fotografen und dem Foto und da hat man endlich mal das Foto, was man ja schon vorher öfters mal gesehen hat und so, dann komplett gesehen, weil sonst war ja immer sein Gesicht, also sein Kopf so abgeblendet. Und jetzt war es dann komplett zu sehen, dass er da ja eigentlich geweint hat.
Mm, das stimmt. Ja, genau, das...
Ja, ja, ich hatte ja bei irgendeiner Folge, bei der Folge, die so ein voller Rückblick war oder volle Zusammenfassung war, eigentlich nur, da habe ich ja auch gemeint, Hohenheim ist mir sympathisch geworden. Und er kommt ja nicht rüber wie der Bösewicht. Er kommt ja, weiß ich nicht, wie einer vor, der mit seiner eigenen Existenz hadert und nicht so weiß, wie er mit den Leuten um sich herum umgehen muss. Und das hat mir da auch wieder gefallen.
Ja.
Obwohl ich bei der Folge auch jetzt befürchtet habe, dass das eine reine Zusammenfassungsfolge wird.
Ja, das wäre...
Furchtbar. Wir wissen immer noch nicht so richtig, was Van Hohenheim eigentlich ist und gibt es da nicht auch irgendwie so eine Szene, da ich weiß gar nicht mehr, was genau da passiert, aber da krapscht er irgendwie in seine Brust.
Ach und ja.
Dann passiert irgendwas mit seinem Blut, was er da rausholt. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war.
Er zählte noch einige Namen irgendwie auf und
stimmt. Genau, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, was er ist. Es wäre interessant, darüber nachzudenken, was er sein könnte. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht Gott. Einfach nur so eine Sache. Ja, genau das wollte ich nämlich gerade sagen, das will ich nicht. Das ist einfach nur heißt, der ist Gott. Weil das wäre, aber das passt auch nicht so wirklich in die Geschichte hier rein. Nicht mal, wenn man sagt, der andere ist vielleicht der Teufel oder so.
Aber er scheint, also der andere, das wirkte das eine meiner so, als hätte er die Alchemie erfunden oder könnte sie an- und ausschalten. Also okay, ist Gott.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass es zu irgendwas passt, das mit dem Original, also mit dem anderen Fullmetal Alchemist zu tun hatte. Ich glaube, dort ging es überhaupt nicht in diese Richtung, ohne da jetzt zu viel zu sagen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie, da gab es auch ein Geheimnis um den Vater, aber das ist hier, glaube ich, schon was einfach komplett anderes. Genau, und der Rest der Folge ist dann, da haben wir eigentlich schon, also wir haben gesagt, Sloth soll zurück in den Tunnel gepackt werden und dann dieser Miles hält Kimberly hin in einem Gang und Olivia, so heißt sie, Olivia Armstrong, sie tötet Raven. Und sie führt dann einige Männer in den Tunnel. Was war dafür nochmal der Grund? Sollten sie Sloth folgen oder...
Nee, finden, also rausfinden, wohin der Tunnel führt.
Oder so. Okay.
Genau. Woher er kam und so, ja.
Genau, und die große Überraschung ist dann, Kimberly bringt Winry tatsächlich zur Mauer. Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, ob sie jetzt freiwillig nachreist oder so, weil sie eben zu sehen war. Und ja, er bringt sie dorthin. Vermutlich, weil er weiß, dass sie eine Geisel ist. Und dadurch wird die, ja, wird es für die beiden natürlich wieder gefährlich. Und,
Genau, und durch ein Loch war da noch das zu sehen, oder? Mit, dass die umkam.
War das in der Folge?
War das eine Folge danach? Keine Ahnung. Puh.
Ja, ich weiß nicht genau. Wird wahrscheinlich in der Folge gewesen sein. Ja. Genau. Also die im Tunnel werden noch angegriffen. Von irgendwelchen seltsamen Schatten von Augen und Mündern. Das sah für mich wieder sehr nach Helsing aus. Also eigentlich immer diese Fähigkeiten von Alucard waren immer so... schwarze Waberwesen mit einem großen Mund und diesem Auge, es sah eigentlich fast 1:1 aus wie in Helsing.
Noch diese kleinen Ärmchen, die da jetzt rauskommen.
Ja, das fand ich ziemlich cool, diesen Schatten. Der war angenehm unheimlich. Und ja, man sieht Scar, der wieder mit den anderen zusammentrifft, während die gerade von Soldaten entdeckt wurden. Also gutes Timing und man sieht kurz Mustang, der der über die Sachen auf der Mauer hört durch eine Blumenverkäuferin. Ach, vorher wieder eins dieser Mädchen, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch vergessen anzusprechen, dass er halt in diese Bars gegangen ist und so und irgendwie zu so einem
Zuhälterin.
Ja, Begleitservice würde man es, glaube ich, in Japan nennen, aber ich weiß nicht genau, wie es dort bezeichnet wurde. Und ja, dort abhängt und das sind scheinbar alles seine Informanten. Und das eine war eben diese Blumenverkäuferin, die ihm die nötigen Informationen gibt und wir sehen dann ja später, dass sie selbst scheinbar Teil der Armstrong-Familie ist, weil sie dann auch diese Locke vorne hatte. Ich erinnere mich gar nicht, hatte Olivia Mustang das eigentlich, nicht Mustang, sondern Armstrong hat die das auch, hat die auch so eine Locke?
Nee, sie irgendwie nicht, ich habe später nochmal drauf geachtet, die ist, glaube ich, die Einzige, die es nicht hat.
Okay.
Ach so, na, aber also sie hat nicht so eine Locke, die nach oben geht, aber sie hat halt sehr lockiges Haar.
Ja, oder hat sie vielleicht eine so über dem Auge? Ich weiß gerade gar nicht, wie sie aussieht.
Nee.
Echt? Okay.
Vielleicht hat sie in Wirklichkeit eine Glatze und ist eine Perücke.
Wahrscheinlich. Und die Locke darunter versteckt. Obwohl doch, naja, sie hat schon so ein bisschen dieses Haar, was dann halt so das eine Auge verdeckt und dann so weiter unten gelockt ist. Und sie hat, also ich gucke mir gerade ein Bild an, und sie hat schon diese, auch diese abstehende Locke, die aber auch nach unten geht. Ich kann euch ja mal ein Bild zeigen. Oder eigentlich hat sie zwei dieser Locken. Also die gehen jetzt nicht wie bei Armstrong so ganz nach oben, aber sie hat eigentlich schon so diese beiden, so zwei Locken, die halt so abstehen. Ist mir vorher gar nicht so richtig aufgefallen. Was war noch in der Folge?
Ich weiß nicht, ob es in der Folge war, aber dieser Tunnel, der wurde erst von den einen Durchsuchungsteam durchsucht. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie genau da finden. Aber die sind dann ja unterwegs und einer soll zurückgehen und Bericht erstatten. Und die anderen kommen nicht wieder. Und dann wird noch halt ein Team zusammengestellt, um die anderen Typen wieder da rauszuholen.
Ja.
Und da kommen auch so die Szenen, wo du vorhin gemeint hast, so ein Helsing-Monster mit diesen Augen.
Genau.
Und dann findet der zweite Trupp den ersten Trupp und die meinen so, benutzt kein Licht und dann wird halt so erzählt, dass sie sich halt über einen Tag lang nur im Dunkeln fortbewegt haben.
Ach, das meinst du? Das war doch nur dieser eine Typ, der, glaube ich, am Boden gekauert hat und den sie dann entdecken und er sagt halt, nein, kein Licht.
Ja.
Genau, sonst greift der Schatten.
Und von den anderen bleibt nur noch so, ja, ein Häufchen Arm übrig.
Und in der Szene haben ja die Schatten auch nochmal oder wollten angreifen und haben sich dann kurz vorher wieder zurückgezogen. Also als sie dann mit ihren Lichtern da ankamen, waren ja dann nochmal die Schatten an den Wänden zu sehen und dieses Wesen hat sich scheinbar entschieden, sie nicht anzugreifen. Und wir erfahren dann ja gleich, wer das ist.
Ja, und auch warum, oder? Also das ging ja dann nahtlos über, die Szene, und deswegen hat er sie, glaube ich, zurückgezogen, weil er halt Besuch bekommen hat.
Ach so.
Weil Hawkeye doch dann im Haus war und
Ach so, na gut, das habe ich jetzt nicht so in Verbindung gebracht, weil ich dachte schon, dass da so ein kleiner Zeitabstand gewesen wäre. Weil er stand ja auch nicht sofort da, aber stimmt, das könnte sein. Ich dachte ja, das war irgendwie aus einem bestimmten Grund halt, dass die nicht angegriffen werden sollten, aber ja, stimmt, das würde Sinn ergeben. Das war allerdings in der nächsten Folge, ich glaube, von der davor haben wir jetzt aber auch alles abgedeckt.
Mhm.
Ich weiß noch nicht mehr genau, was der Cliffhanger eigentlich war oder ob es einen gab. Es war eigentlich wirklich nur Mustang und die Blumenverkäuferin, ne? Also nicht so...
Ja, das mit dem Gespräch halt, hörte der noch auf und so fing dann die nächste Folge irgendwie an, wo es dann weiterging mit dem Gespräch, ja.
Genau, und dann ja, in der anderen Folge passiert eben genau das mit diesen Schatten und Winry, die jetzt eben dort auf der Mauer ist und sich um Edwards Automail kümmert. Und ich glaube, er hat jetzt auch dieses Material, was dieser andere Typ mit der Riesenautomail hatte, ne? War der eigentlich nochmal zu sehen jetzt in den Folgen?
Ja.
Der Typ?
Sehr oft.
Ich weiß nicht, ich sehe immer nur diesen anderen Ishwala mit der Brille.
Ja.
Ist das der?
Nein. Nee, der andere Typ mit der Automail, ja, der hat da jetzt diese Bären-Automail gehabt und Winry hat ja total von denen geschwärmt und dann war er mit unten im Tunnel.
Achso,
Ja, genau, da wollen den zweiten Team, was das andere Team zurückholen sollte im Tunnel.
Ach so, okay. Ja, genau, also ich finde das schon ganz interessant, was halt auf der Mauer passiert, wobei ich glaube, ich denke jetzt auch schon wieder an das, was dann später passiert. Nee, doch, das dürfte hier sein. Eben nochmal diese ganzen Drohungen und diese schwierige Situation, in der sich Edward und Alphonse wieder befinden. Dadurch, dass hier jetzt eben auch Winry dabei ist und sie ahnt natürlich noch nicht so wirklich, ja, was die ganze Zeit los ist. Und das ist halt schon schwierig. Also ist auch was, das man jetzt in Anime vielleicht nicht immer sieht, so diese ständigen angespannten Situationen, ist jetzt wirklich eher was für Dramaserien, dass sowas halt über viele, viele Folgen hingezogen wird. Und hier existiert das ja wirklich schon lange. Normalerweise würde man in Anime denken, die kämpfen halt einfach drum, wenn irgendwie eine schwierige Situation entsteht. Dann wird halt gekämpft, dann wird das im Kampf geklärt, entweder indem einer stirbt oder sich zurückzieht. Aber hier ist halt dieses ständige, naja, dass die eigentlich ständig matt gesetzt sind von allem, was die Armee so macht. Und in dem Fall wird Edward eben dazu gezwungen, er soll irgendwie so ein Zeichen malen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt, ob das dann irgendwie, dass er damit sozusagen auch diesen Teil, also diese Mauer, als neuen, dass das ein neuer Teil von diesem Pentagramm wird, oder ich glaube, ein Blutzeichen oder so soll er zeichnen. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Wahrscheinlich eben einfach, dass dann aus dem Menschen ein Stein der Weisen gemacht werden kann. Aber es wurde nicht so richtig erklärt.
Ja, ich musste an dieses Zeichen denken, womit er seinen Bruder an die Rüstung gelenkt hat. Aber so richtig passt das auch irgendwie nicht.
Ja. Also es soll wohl dieses Zeichen sein, was er dort in... War das in Ishval, wo sie da diesen kurzen Besuch gemacht haben? Da hat er auch so ein Symbol gesehen. Mhm. Und scheinbar ist das halt das Gleiche, dass er dort zeichnen soll. Ich weiß bloß nicht, ob das bedeutet, dass die anderen dieses Symbol einfach nicht kennen, dass er es eben machen soll, oder ob das eben eine aufwendige Arbeit ist und einfach nicht so viele Alchemisten dafür freistehen. Ich vermute mal, es liegt schon daran, dass er das Symbol dort eben gesehen hat und vielleicht nicht jeder weiß, wie das aussehen muss. Genau, und dann hat man eben die Situation...
Und nicht auch irgendwie so eine Forderung, also einen Anschlag verüben?
Na, er soll... Ich weiß jetzt eben nur die zwei Sachen, nämlich, dass er Scar und Marco finden sollen. Die andere Sache, dieses mit dem Blutzeichen. Das sind so die beiden Sachen. Wobei das Blutzeichen ja, glaube ich, dann bedeutet, dass die Menschen sterben, die sich darin, oder die sich irgendwie, ich weiß nicht genau. Ich glaube halt, das soll so eine Sache sein, wo am Ende dann Stein der Weisen aus den ganzen Menschen gemacht wird. Also das sind diese zwei Forderungen.
So habe ich es auch verstanden. Also er sagte dann später auch noch, dass er Menschen töten soll oder wieso.
Ja. Und er soll einen Stein der Weisen dafür bekommen. Manchmal frage ich mich, was die Elric-Brüder sich eigentlich vorstellen. Also was genau sie eigentlich machen wollen. Was ihr Plan ist. Weil im Moment hat man auf der einen Seite nur noch Mustang, der so, naja, ab und zu mal ein paar Verbündete findet, aber nicht so wirklich. Und die Elric-Brüder, die sich halt die ganze Zeit zurückhalten, weil sie denken, sie können nicht gewinnen. Aber sie planen ja immer so, als würden sie gewinnen. Also als würden sie irgendwann zuschlagen und dann eben die Bösewichte besiegen. Aber selbst wenn Edward jetzt nur mit einem dieser Typen in einem Raum sitzt, traut er sich sicher nicht mal, ihn anzugreifen. Und ja, ich meine, bei Raven hat es ja schon funktioniert. Er wurde getötet und jemand anderes war glücklich darüber. Wer sagt nicht, dass Edward jetzt Kimberly töten kann und dann auch die Gunst von jemand anderem gewinnt? Also... Ja, keine Ahnung. Es ist halt immer komisch, dass sie sich wirklich in diesen Situationen daran halten und nichts weiter anstellen. Wahrscheinlich, weil er um das Leben von Winry fürchtet, aber ist ja eigentlich ganz gut, dass sie jetzt gerade auch dort ist, so kann sie ja leichter beschützt werden und das wäre ein guter Zeitpunkt, Kimberly anzugreifen und sich den Stein der Weisen zu schnappen. Und dann hätte er erreicht, was er wollte. Aber, ja. Keine Ahnung. Manchmal erwarte ich einfach, weil er wurde so als Hitzkopf eigentlich vorgestellt und manchmal erwarte ich schon, dass er eigentlich eher angreifen würde, als zuzustimmen, diesen Plan durchzuziehen, auch wenn er es gar nicht wirklich vorhat. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, was er letztendlich vorhatte, denn in der nächsten Folge sehen wir dann, wie er eben wirklich Scar sucht, und ich hatte eigentlich erwartet, dass er dann versucht, sich mit Scar zu verbinden, aber er greift ihn wirklich an.
Naja, ob das so wirklich Angriff war, bin ich mir nicht so sicher.
Achso, na gut, ja, es war am Ende so ein bisschen offen, aber ja, da reden wir gleich drüber. Ja, die große Enthüllung, wie gesagt, also Marcel hat es ja schon gesagt, Hawkeye kommt nach Hause zu King Bradley und stellt dann fest, dass dieser kleine Sohn oder Adoptivsohn, dass er scheinbar dieser Homunculus Pride ist. Und das ist natürlich schon eine ziemlich große Offenbarung. Was haltet ihr davon?
Ja, irgendwie schwer zu glauben, weil man irgendwie diesen Charakter vorher kaum kannte oder nur kurz, und war halt dieser unbedeutende Nebencharakter, sag ich jetzt mal, kleiner Junge, und jetzt hat er irgendwie so eine wichtige Rolle bezogen bekommen. Ich weiß nicht, das passt irgendwie noch nicht so gut zusammen, finde ich. Also das anzunehmen, dass er jetzt auch so, also der erste Homunculus überhaupt ist, oder war. Also er ja eigentlich noch über King Bradley ja stehen müsste.
Ja, also mich hat es auch überrascht, obwohl es gibt manchmal, irgendwann vor ein paar Wochen wurde doch dieser eine Brotherhood-Film auf My Video veröffentlicht. Ich habe den noch nicht gesehen, aber so in ein paar Szenen, das sieht so aus, als würden die halt gegen so einen kleinen Knorps kämpfen, und da habe ich mir auch schon gedacht, soll das der Sohn von King Bradley sein? Und
welcher Film war das nochmal?
Ach, weiß ich gar nicht mehr,
wie der heißt. War das wirklich ein Fullmetal Alchemist Brotherhood Film oder ein Fullmetal Alchemist Film? Also, ist ein älterer oder, naja, keine Ahnung. Weil ich
bis von 2009 oder 2011 oder so.
Okay, ich frage nur, weil ich bisher halt immer nur die Fullmetal Alchemist Filme gesehen habe und nicht die Brotherhood Filme. Ich werde mal parallel nachschauen. Ja. Schwierig. Also ich find's komisch, weil viele der Sachen, die King Bradley gemacht hat, ergeben so irgendwie weniger Sinn. Also es ist eigentlich ganz cool, wenn man sich rückblickend jetzt... Meine Maus ist gerade runtergefallen. Wenn man sich rückblickend jetzt anguckt, dann so Situationen, wo die beiden zusammen am Tisch sitzen oder so, müsste man halt mal drauf achten. Wahrscheinlich, wenn sie es gut gemacht haben, kann man ja dann das Verhalten von King Bradley eher so deuten, dass er unter seiner Überwachung steht. Weil Pride scheint ja über ihm zu stehen, wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, in diesem einen Gespräch da, wo er mal draußen an dem Haus stand, und man nur die Spinne und den Schmetterling gesehen hat, hatte, da ging ja, glaube ich, da kam ja heraus, dass Pride eigentlich über ihm steht, und er hat ja, glaube ich, Bericht erstattet oder so. Aber dann gibt's halt so Szenen wie, als der kleine Junge das vorliest, was sein Vater als Beruf macht, und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Also, selbst wenn der Homunculus natürlich einen kleinen Jungen spielen muss, aber dann sowas zu schreiben, sowas total Naives, da ich weiß nicht, ob ich danach noch Respekt vor diesem Ding haben könnte, wenn es wirklich sowas gemacht hat. Und ich habe mich eben gefragt, ob der kleine Junge schon immer Pride war oder ob er ihm letztens erst eingesetzt wurde und das davor jemand anderes war. Aber wenn es heißt, es ist der älteste Homunculus, müsste man ja meinen, dass auch dieser Homunculus war, weil wir haben ja gesehen bei Dings hier, dass er ein ganz neuer war, nachdem er in Ling eingesetzt wurde. Also müsste Pride auch schon immer in diesem kleinen Jungen gewesen sein. Und auch nur dann ergibt es ja Sinn, dass King Bradley ihn adoptiert hat, weil, weiß nicht, der Junge ihm das dann wahrscheinlich so befohlen hat oder der Vater oder irgendjemand.
Man hat auch nie bezweifelt, dass der Junge so auf seinen Vater hinaufblickt.
Ja.
Er war ja voll mit Liebe für seinen Vater und das hat man zu jeder Sekunde gespürt, und auch King Bradley und White hatten ja auch diese Diskussion, die du gerade erwähnt hast, und da meinte King Bradley, man sollte Platz für eine neue Generation schaffen oder irgendwie so ein Käsehatter gefasert, und damit hätte ich sowas gedacht, wie er meint seinen Sohn, aber das macht ja irgendwie keinen Sinn dann.
Ja, weil der für immer ein Kind bleiben müsste. Nach den Regeln der Homunculi, oder? Die altern ja nicht.
Ja.
Ja, toll ausgewählt. Aber von den Fähigkeiten her passt es ganz gut, weil er halt keine körperlichen Kampffähigkeiten braucht, sondern eben so typische kleine gruselige Kindersachen.
Oder vielleicht nochmal wegen der Aussage mit der neuen Generation, vielleicht hat er also das auch so als Provokation gemeint, dass er, weil er die zweite Generation von Homunkuli ist oder irgendwie sowas, er jetzt am Drücker ist.
Ah ja, das glaube ich nicht
Aber so
unbedingt.
richtig macht das keinen Sinn, was ich gerade erzähle.
Nee, ich glaube nicht. Ja, ich habe aber schon so das Gefühl, dass da, naja, ganz schön große Schritte gemacht wurden, nur um Twist zu haben. Also ich weiß nicht, ob sich das so richtig auszahlt, diesen kleinen Jungen als Homunculus zu haben. Irgendwie finde ich es cool, aber andererseits wäre es noch cooler, wenn man, also wie gesagt, wenn man sich jetzt so Szenen anguckt, zum Beispiel auch das letztes Mal, wo der Junge die Elric-Brüder in das Haus eingeladen hat. Und das muss ja dann Absicht gewesen sein. Also er muss ja gewusst haben, dass er King Bradley damit sauer macht. Und vielleicht war King Bradley deswegen dann so angespannt in der Szene. Wir dachten, das wäre deswegen, weil er dachte, naja, jetzt kennen die Elric-Brüder meine Familie und können denen was antun. Aber in Wirklichkeit war es vielleicht deswegen, weil Pride mit den Elric-Brüdern redet und King Bradley damit austestet. Oder ihm damit vielleicht irgendwie eine Drohung übersenden will oder irgendwas, keine Ahnung. Also solche Szenen müsste man jetzt vollkommen anders deuten. Und ich frage mich, ob das funktioniert. Also Sie müssen es ja eigentlich schon gewusst haben, dass das der Fall ist, denke ich mal. Also, dass der kleine Junge Pride ist. Deswegen müsste das ja eigentlich aus den Szenen hervorgehen. Aber ich erinnere mich jetzt an keinen Fall, wo ich denken würde, oh mein Gott, ich sehe das ab jetzt alles vollkommen anders. Also auch das Treffen von dem kleinen Jungen mit den Elric-Brüdern in der Bibliothek und so weiter. Da könnte man jetzt auch denken, okay, der hat denen vielleicht nachspioniert, was sie machen und so. Das ist schon alles irgendwie cool. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so. Es gibt halt viele Twists so in Fiktion, wo man sofort denkt, wenn man den Twist sieht, oh mein Gott, so war das. Und das hat Gefühl hatte ich hier nicht. Ich dachte einfach nur, oh je, der kleine Junge ist jetzt auch noch ein Bösewicht, okay? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Und sowieso, wenn er die Schattenkräfte hat, scheint er eh immer irgendwie alle schon beobachtet zu haben oder so, zumindest die Fähigkeit zu haben. Also eigentlich müsste er wissen, was die Elric-Brüder, wer die sind, was sie getan haben und dies und das, weil wer weiß, wie lange er die schon spioniert hat oder oder wer überwacht hat.
Ja. Ja, stimmt. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass er überall immer sein kann. Also, naja, gut, er kann ja scheinbar schon dort auf der Mauer sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob
Ja, er
er
scheint eine
immer bis
gewisse
dahin.
Reichweite zu haben, deswegen hatte ich ja das auch gesagt mit dem, deswegen hat er die Soldaten nicht attackiert, weil er dann halt in diesem Haus zurück sein musste, wie in Hawkeye.
Ja.
Er hat irgendwie eine gewisse Reichweite, aber na gut, bis zur Mauer scheint es ja schon einige Kilometer zu sein.
Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er jeden jederzeit überwachen kann. Er muss ja wahrscheinlich schon wissen, wo sich diese Personen befinden und kann jetzt nicht einfach überall auf der Welt seine Schatten einsetzen und weiß dann sofort, ah, die haben eine Geheimbesprechung dort. Weil das wäre
Ja,
dann schon wieder auch lahm.
das.
Es
Ja.
ist, ja, ist irgendwie cool.
Ich weiß nicht so richtig, ob dadurch King Bradley an Charakter gewinnt oder verliert, weil King Bradley, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, aber das war in einer der letzten Folgen da. Ja, genau, das war in der Folge, wo halt der Knurps-Selim halt den Edward und Alphons zu sich einlädt.
Ja.
Und dann erzählt King Bradleys Frau, wie sie ihn kennengelernt hat. Und da meint sie so, ja, sie hat ihn eine gescheuert oder irgendwie sowas. Und
Ach.
das finde ich cool, weil das halt
Seitdem hat er
irgendwie
noch ein
so.
Auge.
Weil das so zu King Bradley passt, dass er sich halt jemanden sucht, der ihm Paroli bieten kann und nicht so ein Duckmäuserchen sucht. Und
Wobei ich
weiß ich nicht, ob
ja.
seine Situation mit seinem Sohn jetzt das alles besser oder schlechter macht.
Wobei ich mir ja auch nicht vorstellen kann, dass die Frau wirklich diesem Bild entspricht, weil sie scheint schon diese typische, eher schwächliche Hausfrau zu sein. Ich denke, wenn das sein Ziel gewesen wäre, hätte er sich wahrscheinlich jemanden aus dem Militär gesucht und den zur Frau genommen. Also ich denke schon, dass diese. Ich denke schon, dass seine Ehefrau immer noch eher so eine Art Tarnung ist oder so für ihn. Ach ja, eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich es eigentlich, weil wir halt immer dachten und darüber geredet haben, ja, er hat diese Familie nur als Tarnung und jetzt zu denken, dass er von zu Hause aus eigentlich überwacht wird. Also eigentlich, wenn er zu Hause ist, nicht wirklich sicher ist, weil er dort diesen Jungen um sich hat. Und ich gehe jetzt die ganze Zeit davon aus, dass er ihm mehr oder weniger feindlich gegenübersteht. Das muss ja nicht sein, also dass er jetzt Angst vor Pride hat. Das muss ja nicht mal unbedingt der Fall sein. Die können ja beste Freunde sein zu Hause, wenn er ihn badet und keine Ahnung. was ich lustig finde, bevor dieser Twist eben kam, dass die Frau wirklich jedem immer erzählen muss, wo sie ihr Kind adoptiert hat, obwohl überhaupt nicht gefragt wurde. Hawkeye hat, glaube ich, nur gesagt, ah, sie haben ja einen tollen Jungen. Und sie hat nur gesagt, ja, wir haben ihn damals adoptiert und so, also ständig diese Geschichte auspacken.
Ich glaube auch, der Junge hat ziemlich früh erfahren, dass er nur adoptiert
ist. Das war auch die ersten Jahre sein Name. Hallo, Adoptivkind.
Ja, haben nur Pizza bestellt und wollten ein Trinkgeld. Ja, das ist gar nicht mein leiblicher Sohn.
Die hat scheinbar auch nie gemerkt, dass er nicht älter geworden ist. Für mich wird er immer der kleine Junge von damals sein.
Oder jedes Jahr nimmt er halt ein neues Kind. Körperlieb.
Eben müsste es ja wieder ein neuer Homunculus sein nach den Regeln.
Es ist der erste Homunculus, irgendwie ganz anders, was Besonderes.
Ja. Aber es ist cool, dass King Bradley ist ja der mächtigste Mann des Landes, mehr oder weniger. Mhm. Zumindest hat man dann gedacht, und dann merkt man, da ist doch noch, mal abgesehen von seinen Schöpfern, noch einer über ihn.
Ja, genau. Ja, ich finde aber schon, dass King Bradley auf jeden Fall schwächer macht. Also ich denke, man weiß jetzt, es ist halt eigentlich diese typische Strippenzieher-Situation. Ich habe schon das Gefühl, dass Pride über ihm steht. Eigentlich müsste man das ja schon mit dem Vater haben, aber der taucht ja eigentlich zum Glück nicht so oft auf. Also der Vater von den Homunculi, weil sonst müsste man die ganze Zeit meinen, er wäre die Gefahr, aber man denkt ja schon, dass King Bradley immer noch die Gefahr ist. Also die Elric-Brüder haben vor ihm Angst und so weiter und nicht vor diesem Vater, den sie mal getroffen haben. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich fand jetzt diese Szene, wo sie noch angegriffen wurde hinter dem Haus und so, das war ein bisschen überflüssig. Also wir wissen inzwischen, was er drauf hat. Und dass wir jetzt nochmal so... Ich weiß nicht, ich finde, das macht, ich fand seine Fähigkeit cooler, als es eben dieses Helsing-mäßige hatte, wo man es nicht so richtig einschätzen konnte, was genau das jetzt eigentlich gerade ist. Einfach nur diese Augen und diese Münder und man weiß, die machen irgendwas Gefährliches. Aber jetzt war es eben schon wieder etwas zu physisch, wo sich diese Arme wirklich um sie rumschlingen und sie dann damit fesseln können und alles sowas. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt schon gebraucht. Ich hätte ihn lieber einfach als diese gefährliche Schattenmacht, von der wir noch nicht so genau wissen, was eigentlich seine Fähigkeit ist. Aber scheinbar ist seine Fähigkeit ja wirklich einfach diese Hände einzusetzen und diesen Mund einzusetzen, was weiß ich nicht.
Ja, ja, stimmt. Und Hawkeye hat es ja nochmal erwähnt, dass am Anfang diese Präsenz, das ist die gleiche ist wie damals bei Gluttony mit dem Maul und so. Das ist auf jeden Fall auch wieder das zusammenhängt.
Ja, und mit der anderen Welt. Genau, und es lief auch wieder die schöne Musik. obwohl ich sie immer noch in dieser einen Szene mit dem Tor am besten eingesetzt finde, aber ja, es war irgendwie cool und unheimlich, aber dieses, wo er sie dann so gefesselt und gefangen genommen hat, nur um nochmal kurz zu zeigen, ha, der ist gefährlich, das hat ihn für mich eigentlich ungefährlicher gemacht, wenn sie dann halt einfach aus dem Haus flieht und man merkt, okay, mit diesem Jungen stimmt was nicht, ich glaube, das hätte es für mich noch etwas ja, unheimlicher gelassen.
Aber ich weiß nicht, er heißt ja Stolz.
Ja.
Und
versuche jetzt nicht einen Sinn hinter diesen Namen zu finden. Das hat noch nie funktioniert.
Ja, dass er halt so stolz ist auf seine Fähigkeiten und dass er die zeigen muss. Und er ist ja auch stolz auf seinen Papa. Und muss man mal achten, ob er zu oft stolz sagt. Ach, ich bin so stolz auf meinen Papa.
Ich glaube, das funktioniert alles nicht mit diesen Namen. genau, und auf der Mauer haben wir eben diese Situation. Also Edward muss diesen Job annehmen und sagt dann, er will Winry und Afons noch Bescheid sagen. Und das ist ein bisschen doof, weil dieser, wie heißt er jetzt wieder, Kimble will ihn dabei überwachen bei der Gefängniszelle und hört dann zu, wie die das sagen. Aber ein paar Minuten später sitzen alle zusammen im Auto und er ist nicht mehr dabei. Zwar sind da andere Soldaten, aber die hätten da noch viel mehr Gelegenheit gehabt, ja, die Wahrheit halt auszusprechen. Und das macht es so ein bisschen überflüssig, dass er da im Gefängnis, also an der Gefängniszelle unbedingt zuhören wollte und dass er Winry dann auch wirklich ins gleiche Auto steigen lässt mit Edward und Alphons. Aber ja, das lockert wenigstens diese Geiselsituation mal so ein bisschen auf. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Vorher in diesem Raum war es ja nochmal mit diesen etwas kribbeligen Gefühlen und so. Also dass Ed halt irgendwie versucht halt, was anderes zu denken, die ganzen Elementhafen da durchgehen und Gedanken. Ich habe auch nur darauf gewartet, dass er eigentlich irgendwie unter diesem Tuch da hat oder so. Und ich war einfach nur versucht, sich da abzulehnen.
Daran erinnere ich mich gerade gar nicht. Was war das für eine Situation?
Im Krankenzimmer, wo er den Arm gewechselt bekommen hat. Und
ach so.
Ich das nochmal durch den Kopf mit, was Hawkeye gesagt hatte, dass er sie halt mag, Winry und so. Und da hat er immer versucht, dann was anderes zu denken und die ganzen Chemikalien da aufgesetzt. Nackten Oberkörper. Und Winry sagt ja dann irgendwie auch noch lauter und so ein Idiot hat mich verliebt.
René, was sollst du sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, ich dachte, er baut ein Zelt auf. Muss deswegen irgendwie an Alchemie denken, um das zu verhindern.
Ja.
Ja. Ich denke auch, dass das der wahre Grund war.
Und dann war sie ja wieder ganz begeistert von den älteren Typen, dann mit der anderen Automail. Also viel älter und männlicher.
Ja. Die steigen zu
eingeweiht und dann geht's ja los ins Auto.
Achso, ja, stimmt, die wird darin eingeweiht, dass sie eine Geisel ist und so weiter. Und,
ja. Ja, stimmt, das sagt er noch so ziemlich direkt. Winry, du bist eine Geisel.
Bist eine Geile? Okay, in der letzten Folge sind wir dann in Barschool oder wie auch immer das heißt und dort, achso, wir sehen auch Mustang am Anfang.
Ja, Hawkeye eigentlich nochmal am Anfang, oder?
Achso, Hawkeye ruft ihn an, genau, stimmt.
Und nee, Mustang ruft sie an, das stimmt schon, aber sie war zuerst zu sehen, wie, dass sie Angst hat.
Ja, genau. Stimmt, sowas.
Und das Mustang war auf dem Blumenfeld hängen geblieben, als die er gekauft hat. Und die Mädels, die auf der Straße schon komisch anschauen.
Ja. Die Folge war sehr seltsam irgendwie. Ist euch das auch aufgefallen? Diese 38. Folge? Uns ist irgendwie beiden beim Gucken aufgefallen, dass diese Folge irgendwie ungewöhnlich ist. Also nicht komplett so, dass man jetzt denken würde, man, das passt überhaupt nicht zu Fullmetal Alchemist, aber die hatte so viele Momente, die seltsam waren. Viele davon waren eigentlich lustige Szenen, die zu seltsamen Momenten kamen oder Figuren, die einfach komische Bewegungen gemacht haben. Und ich fand es eigentlich ganz gut, weil es eben diese ganzen Sachen auf der Mauer waren schon so ein bisschen trocken, finde ich. Und das hat es jetzt schon ordentlich aufgelockert, auch, dass wir uns jetzt wieder an einem anderen Ort befinden und die Charaktere mal zusammentreffen. Das ist alles cool. Aber es hatte so eine Szene zum Beispiel war einfach nur so ein Soldat, der kurz in die Kamera guckt und die Zunge rausstreckt. Habt ihr das gesehen?
Nee, das hat er gerade nicht.
Da treffen sich irgendwie so drei Soldaten an der Ecke und der eine davon guckt einfach nur so kurz zur Kamera und streckt die Zunge raus. Ich weiß nicht, was das sollte. Und dann eben auch in diesem Kampf.
Ja. Das war aber, weil Kimble oder irgendeiner von denen da was Blödes gesagt hat oder wieder einen auf Chef gemacht hat.
Ja.
Und die Soldaten hatten da sowas von keinen Bock drauf.
Ja, das kann sein.
Der hat denen dann Rücken zugewandt und halt Vogel gezeigt, mehr oder weniger.
Oder sowas, ja. Ja, aber
ich fand die Folge auch davor mit der ganzen Geiselnahme, das war schon jetzt nicht super bedrohlich, aber ich habe schon mir Gedanken gemacht, oh, wie kommen die jetzt da raus? Die haben ja im Grunde keine... Die sind so oder so gearscht, eben halt mit den Kimbley und generell ist eigentlich das ganze Militär außer diese Nordbasis gegen sie.
Hm.
Und das war schon eine bedrohliche Situation und dann letztendlich kommen sie total easy davon.
Ja.
Indem sie einfach so mit Alchemie so eine Mauer hochziehen und die denken, ach, da ist eine Wand. Und die sind einfach verschwunden.
Ja.
Und dann gibt es in der Folge noch die Story von Yuki, wo man nicht weiß, wann soll das passieren. Ach,
ja,
sein.
Und, stimmt.
Ja, und was hat das alles auf sich? Das war ganz komisch.
Was hätte ich auch überlegt, war das nicht eine alte Folge sogar?
Was?
Also eine Folge von diesen anderen... Full Metal, irgendwie so ein bisschen vom Handlungs...
Ich kann mich nicht erinnern, dass der Charakter davor kam.
Okay.
Ich glaube nicht. Nee, aber es war irgendwie ein Stummfilm gemacht. Marcel, du guckst doch mit Japanisch mit deutschen Untertiteln, ne? Oder englischen Untertiteln. Waren denn diese Stummfilmabschnitte, waren die untertitelt, also die Texte zwischendurch?
Ja.
Okay, ich habe keine Ahnung, was da geschrieben stand. Bei uns war es wirklich einfach nur die japanischen Schriftzeichen zwischen
Oh,
diesen
echt?
Stummfilmszenen, ja. Es hat nicht viel gebracht. Aber es war trotzdem lustig und cool, wie das dargestellt wurde. Und dass das auch so relativ lange eigentlich ging, so 2 Minuten oder so, nur für so einen Gag. Das war ziemlich cool. Also ich mochte die Folge und ich mochte auch diese beiden Chimären. Es war ein bisschen ungewohnt, weil das einzige richtige Monster, das wir bisher gesehen haben, war eigentlich Envy. Und da hatte ich ja schon mal gesagt, dass es ganz gut war, dass das immerhin in einer anderen Dimension aufgetaucht ist. Obwohl er dann auch in die echte. Obwohl, nee, es gab noch mehr Monster, ne? Es gab diese, die in der Kanalisation noch angegriffen haben. Das waren ja auch nur irgendwelche Viecher. Aber hier sind es eben mal zwei, ich nenne es jetzt mal Hauptgegner, die wirklich als Monster aufgetreten sind. Und selbst bei denen hat man ja dann relativ schnell wieder gemerkt, dass sie nicht so gefährlich sind. Also es wurde sich ja dann mehr über die lustig gemacht als alles andere. Und ich hatte schon so ein bisschen auf einen ernsthaften Kampf gehofft, aber andererseits mochte ich den Humor so zwischendurch, die Art, wie sich Edward über sie lustig gemacht hat und auch wirklich mal cool gekämpft hat. Es war auch das war wieder so ein bisschen seltsam, wie er dann Airfons gekickt hat, um den einen anzugreifen und die beiden aneinander geklebt hat. Ist doch normalerweise überhaupt nichts, was Edward machen würde. Solche Sachen, also das fand ich toll. Vorher hat man ja
Dass
noch.
er dann auch wieder so ein bisschen kindisch halt waren, auf jeden Fall. Sowieso eigentlich allgemein, um diese Daten erstmal abzuhängen, waren sie ja ziemlich kindisch. So, hey, was ist das da drüben? Blablabla. Und ja, dann halt diese Getue mit den Soldaten, ah, Monster, Monster, ich weiß nicht, was ihr seid. Verbündete, nein, das ist so.
Ach so,
Ja.
ja. Stimmt, vorher hatte man ja noch dieses Zusammentreffen, also
Mit Marco und
Dr.
dem
Marco
Mädchen und
und
ja.
genau. May hieß sie, glaube ich, genau. Und dann, ja, sie hat sich wieder in Erfons verliebt, beziehungsweise man hatte
Ja.
wieder so eine kleine Szene mit denen.
Stimmt.
Und
Dann,
dann.
als er sagt, dass er nun kommt, um sie zu sehen, wird sie von seinem Penis aufgespießt.
Was?
Also, die lag doch da auf ihn und da wurde sie auch so aufgespießt.
Ach so, echt?
Das sah aus wie so ein Phallus, aber es war einfach nur so ein Pfeil mit einem Herz drauf. Naja.
Ach so, okay. aber was
Ach ja, und dann
bitte?
kommt der Winfrey aus seinem Körper und sie denkt noch, dass also Alphonse eigentlich eine Frau.
Ach so, ja, stimmt. Ja, irgendwie in diesen Szenen habe ich nicht so richtig aufgepasst. Das tut
Was
mir
hast du
leid.
dann, was hast du währenddessen gemacht?
Gegessen.
Oh.
Mich um meinen Kuchen gesorgt. oder mir Amazon-Angebote angeguckt, ich weiß nicht genau. Ja, und auf jeden Fall konfrontieren dann aber Edward und Alphonse Scar und ich bin, wie gesagt, etwas überrascht, weil ich hatte schon gedacht, okay, die verbünden sich jetzt und das wäre eigentlich der große Wendepunkt. Und ja, stattdessen haben sie ihn eben angegriffen und René hat ja schon gesagt, er ist sich nicht ganz sicher, was der eigentliche Plan war, aber keine Ahnung, es stand ja auf jeden Fall erstmal dieser Soldat, dann wer, das war doch, war das Wimbley, der mit einer Pistole dann vor ihm stand? Nee, Kimbley meine ich nicht, Wimbley. Irgendjemand hat doch dann mit einer Pistole auf ihn gezielt, war es Kimbley?
Ach so,
Nee,
nee,
das
das war
war
der
der
andere
andere Schwale.
Schwaler.
Ach so, stimmt, der André Schwaler. Und in dem Moment haben sie Scar ja schon gefährdet, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Plan war, dass sie zusammenarbeiten oder so. Weil das ist jetzt nicht so, dass sie ihn dann davon abgehalten hätten. Ich glaube, sie wollten wirklich Scar ausliefern. Was auch immer dann danach passieren sollte. Na gut, sie wollten halt May gleichzeitig noch treffen. Das war scheinbar das Ziel.
Ja, aber gleichzeitig, sie wussten ja schon, dass Marco und Scar irgendwie zusammenarbeiten und dass so mäßig der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und dann hatten sie davor noch so einen komischen Dialog und sie haben so komisch gezögert und Scar hat auch irgendwie was gesagt, ah, jetzt verstehe ich. Und irgendwie so. Die hatten auch so komisch Augenkontakt, so habe ich aufgefasst, dass sie halt das alles nur gespielt haben, aber vielleicht war es auch einfach nur schlecht geschrieben.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt dann auf jeden Fall diese Explosion und Scar haut ab und man sieht dann, dass er Winry hat. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein Plan sein soll, also Teil eines Plans.
Ich kann es mir schon vorstellen. Dass sie da halt wieder diese Schiene fahren, dass halt im Endeffekt nicht alles so ist, wie es jetzt scheint oder so.
Ja, ich
Also,
weiß
dass
nicht.
der Dialog halt irgendwie was mit dem Plan beinhaltet und ja, stimmt, wie Ed rausgerannt kam und er sofort Kim hier beschuldigte, dass er nicht auf Winry aufgepasst hatte und dass er auch so, dass, also er weiß ja, dass Winry ja mit denen war und wenn er würde sich ja selber die Schuld geben, wenn sie in wirklicher Gefahr wäre.
Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Irgendwie muss ja diese Explosion auch entstanden sein, aber ich.
Ja, da bin ich mir nicht. Da war einfach nur der Arm von Scar zu sehen, auf einmal war da eine Explosion, stimmt.
Ja, ja.
Ich denke schon, dass da irgendwie so ein Dialog geführt wurde, ein Rückblick und dann, ja.
Ja. Die eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, dieser André Schwaler, der erinnert mich irgendwie immer an irgendeinen anderen Anime. Er sieht eigentlich aus wie, ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas wie Ghost in the Shell ist oder so, aber sein ganzes Design so mit dieser kleinen Brille und so, und das erinnert mich irgendwie immer an sowas. Ich weiß nicht, oder vielleicht sogar eine Figur aus Cowboy Bebop, irgendwie sowas. Also er sieht aus wie aus einem Sci-Fi-Anime, finde ich. Ja, da muss ich bei ihm immer denken. Ja, ansonsten...
Man hat noch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, die haben noch über die Unterschiede zwischen Alchemie und dieser Weidan-Alchemie geredet.
Ja.
Und Mai hat irgendwie erklärt, die Weidan-Alchemie basiert so auf Strömen, die durch die Erde fließen, was irgendwie auch Sinn macht halbwegs. Aber dann die Erklärung, was die Alchemie ist, das hat irgendwas mit den tektonischen Verschiebungen zu tun.
Seltsam.
Ja.
Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Das war immer was mit Erdbeben oder Vulkanausbrüchen, dass das gleichgesetzt ist und dieselben. Wer weiß. Und so ähnlich war das ja jetzt auch wieder bei dem Kampf gegen Scar, dass er halt einen Frontalangriff hatte und er den halt am Arm fasste und erstaunt war, dass nichts passiert ist. Und dann sagt halt wieder, naja, er ist halt nicht aus Metall. Also es ist halt auch wieder so diese Regelung.
Ist auch Stahl.
Du musst wissen, oder Stahl, ja, aus welchem Material ist etwas, um es zu zersetzen. Aber was Scar hat, ist irgendwie bisher noch nicht so gewirkt, als hätte das gebraucht. Naja.
Ja, also...
Er war super schnell, etwa super schnell und stark mit seiner neuen Ausrüstung.
Also insgesamt muss ich sagen, ich bin immer wieder erschöpft und erschrocken, wenn ich merke, dass wir erst in der Mitte dieser Serie sind. Also auch wenn ich das, diese Enthüllung und sowas immer einigermaßen spannend finde, finde ich es doch langsam etwas... Ich finde, es zerrt langsam etwas und es wird immer langsamer, die Handlung. Wir haben jetzt so viele Folgen auf der Mauer verbracht. Und diese Größen, diese Momente, die eigentlich Höhepunkte sein sollten oder vielleicht in anderen Anime Höhepunkte wären, die scheinen immer einfach so, also der Kampf gegen Sloth zum Beispiel müsste ja eigentlich eine große Sache sein, das ist ein neuer Homunculus und der greift an, aber das zieht einfach so vorbei und spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Oder wenn ich jetzt an Momente zurückdenke, wie die halt in dem Körper von Envy gefangen waren, danach den Vater getroffen haben, als das alles passiert ist, wirkt es so, als würde es auf was ganz Großes hinauslaufen. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, sind das alles so Momente, die komplett konsequenzlos sind. Dieses Einzige, was sich für mich halt wirklich spannend durchzieht, ist eigentlich diese Geiselsituation oder dass die Eric-Brüder halt, naja, jetzt wo alle mit offenen Karten spielen, also alle wissen, was der Fall ist und sie trotzdem nicht so wirklich frei handeln können. Das ist eigentlich cool und spannend und macht irgendwie Spaß und wird vermutlich irgendwann dann auch vergehen. Also sie werden jetzt nicht für immer ein Geisel der Armee sein. Aber alles, was so an großen Momenten passiert, ich weiß nicht, so Kämpfe sind auch nie so richtig cool. Also das, ich weiß nicht, was ist der letzte coole Kampf, an den ich mich erinnere? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es irgendwelche gab. Ich glaube, der einzige, an den ich mich wirklich immer so richtig positiv erinnere, ist der von Mustang gegen Lust. Das war ziemlich cool und sah sehr effektvoll aus und so weiter. Aber da hört es auch schon auf. Irgendwie fehlen diesem Anime für meinen Geschmack immer die Höhepunkte. Und die eigentlichen Höhepunkte sind die Enthüllungen, was ja eigentlich eine coole Sache ist. Aber die sind nicht so spannend gemacht, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, wie geht's weiter? Wie es halt bei vielen anderen Serien dann vielleicht der Fall ist. Wo es halt wirklich nur, wo es jetzt nicht um Action unbedingt geht, sondern um naja, große Mysterien und Enthüllungen und so weiter. Und ja, solche kommen ab und zu mal, aber insgesamt irgendwie schleppt sich das so ein bisschen. Und für mich ist einfach Fullmetal Alchemist ist sowas, das ich immer wieder bewundere, ähnlich wie bei Cowboy Bebop. Aber nicht unbedingt denke, man ist das gerade spannend oder man ist das gerade cool, was ich sehe. Und dann bin ich eben froh, wenn jetzt so eine Folge kommt, wo viele, viele lustige Szenen drin sind, weil das gibt mir irgendwie sowas, wodurch ich diese Folge so ein bisschen abheben kann. Aber jetzt so die letzten vier vielleicht, die wir besprochen haben, also angefangen mit der Mauer, könnte ich überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, was genau dort wo passiert ist. Und das muss ja auch nicht unbedingt der Fall sein, weil es ist ja eine durchgängige Handlung. Aber teilweise denke ich immer, wie, was, das war's? Also ich lese dann jetzt die Folgenbeschreibung für den Podcast und denke, mehr ist da nicht passiert. Die haben nur gesprochen und dann woanders gesprochen und dann war die Folge Ende. Das ist so, das zieht sich für mich gerade so ein bisschen. Und obwohl ich super gespannt bin, wo dieser ganze Plan und so hingeht, bin ich halt immer wieder schockiert, dass wir jetzt gerade erst in der Mitte der Serie sind, weil das wirkt so, als ob es auf ein Finale hinauslaufen würde. Vielleicht noch so 10, 15 Folgen und nicht 20 Folgen oder mehr. Also ich glaube, wir waren mit der ersten Folge dieses Mal, waren wir ungefähr in der Mitte der Serie angekommen, ne? Und das ist für mich eigentlich kaum zu glauben. Es wirkt einfach so, als wurde alles gesagt, was gesagt werden musste. Und
ja, das stimmt schon. Das ist irgendwie, also ja. Wir wissen ja ungefähr, dass es halt der eigentlich einging oder dass das Finale sich immer noch um den gleichen Charakterkreis dreht, um was es jetzt geht. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Anime, die halt wirklich so ein bisschen halbiert sind. So ein SG 24 Folgen Anime, wo bis zur 12. Folge so ein Handlungsstrang passiert, dann ist da schon so ein großer Bossfight und dann gibt es irgendwie eine Wendung und dann die andere Hälfte geht dann halt anders weiter. Und Fullmetal, ja, das läuft schon darauf hinaus, wie worauf es jetzt auch aussieht. Also ja, wundert mich auch, was jetzt noch alles passiert.
Ja, ich kann mir nur erklären, dass es halt immer langsamer und langsamer wird. Wir kriegen mehr Rückblicke.
Noch
wir kriegen
mehr,
ja, genau, Rückblicke, Einzelschicksale, in die Richtung geht es gerade so. Und solange das nicht passiert, solange man jetzt, also in diesen vier Folgen war das ja jetzt eigentlich ganz angenehm, dass man zumindest immer die wirklich wichtige Handlung gesehen hat und nicht Quatsch, der nebenbei passiert ist. Das ist gut, aber ich fürchte mich eben schon vor diesen Folgen, wo es dann wieder ganz langsam vorwärts geht, weil wir von irgendeinem einzelnen Charakter einfach eine Folge lang die Vergangenheit sehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin schon gespannt.
Die Meisterin könnte ja auch nochmal auftauchen und nochmal wichtiger werden.
Ja.
Ist ja eigentlich auch ein guter, starker Verbündeter.
Ja, könnte sein.
Stimmt, das war doch auch irgendwie ein Dialog oder so, wo die sagten, dass irgendwie nie jemand geschafft hätte einzubrechen bei der Mauer. Bis auf einmal, es wurden Männer halt im Wald angegriffen und es wurden Vorräte aus der Vorratbocke gestohlen und ja, die beiden Brüder wussten halt sofort, wer es war.
So.
Die Lehrerin.
Stimmt.
Ja, was ich aber noch ganz cool finde beim Anime ist ja natürlich, also wie gesagt, ist ja nicht so ein reiner Battle-Manga, sonst geht es ja immer darum, Konflikte werden mit Kämpfen ausgetragen und dann geht es ja darum, die Protagonisten trainieren, werden stärker oder lernen neue Techniken und so. Und hier ist es einfach wirklich, ja, es geht, funktioniert nicht so. Ist jetzt nicht so, als würde er jetzt ständig stärker werden und neue Techniken kennen. Er macht ja immer dasselbe mit der Alchemie, mehr oder weniger, und oder kriegt jetzt keinen super Power-Arm mit einer Laserkanone vorne dran oder so. Das hätte man ja auch draus machen können.
Was mich daran stört, diese Alchemie, die hier benutzt wird, ist halt in vielen Sinnen irgendwie schwachsinnig und Blödsinn. Aber das liegt halt daran, dass sie es als Ausrede für Kampffähigkeiten benutzen, was halt in anderen Serien Mutanten sind oder du weißt schon, Fähigkeiten bei One Piece und so weiter und Ninjutsus bei Naruto und so weiter. Das sind halt hier diese die Alchemie, aber dadurch, dass sie eigentlich relativ selten kämpfen und die Kämpfe selten auf wirklich was hinauslaufen, ist eigentlich dann fast schade, dass die Alchemie nur dafür da ist und dann wird es eben kaum benutzt. Also so viele Alchemisten haben wir jetzt schon gesehen, die irgendwelche coolen Fähigkeiten haben und die wurden so gut wie gar nicht eingesetzt. Und das finde ich halt schade daran. Aber ja, sonst habe ich für diese Woche nichts weiter zu sagen, denn ich bin trotzdem immer noch gespannt darauf, wie es weitergeht.
Für eine Sache fehlt mir noch ein, jetzt bei der Mauer, gerade, wie gesagt, da kam ja ein Panzer vor, was halt besonders ist, also ich glaube, wir wissen ja, das ist eine Welt mit Soldaten, Armee und so, und es werden Kriege geführt, und es war ja immer so, diese Alchemisten haben eine tragende Rolle gehabt, also es war ja die unfaire Vorteil gegenüber der anderen Völker, dass die halt diese, das sind menschliche Waffen, die werden sie auch bezeichnet. Und man könnte ja meinen, dass es jetzt so was normale Kriegsmaschinen wie Panzer, Flugzeuge alles nicht gäbe, aber, und da hat man jetzt wirklich mal so einen Panzer gesehen, dass es die anscheinend ja doch gibt, also das ist halt diese, es ist ja keine Welt, wo es die Technik, wirklich auftrumpft, sondern mehr diese Forschung und der Wissensgeist, Alchemie, was ja später dann auch noch in diesen Lückenfüller-Filmen oder so noch besser thematisiert wird. Und da fand ich es jetzt schon auch besonders, dass jetzt ein Panzer da auftaucht, so irgendwie.
Ach so.
In der Mauer.
Also ich habe eigentlich nie daran gezweifelt, dass sowas...
Okay, ja, ich habe es irgendwie noch so in Erinnerung gehabt, dass auf jeden Fall so dieses... Endlich diese Äquivalentphase sagen, in dieser Welt gibt es nur Alchemieforschung und so, und in einer anderen Welt gibt es halt wieder keine Alchemie, also keine Magie sozusagen, sondern mehr Technik, Panzer, Flugmaschinen, Bomben und so. So wird da halt Krieg geführt.
So. Ja. Weiß ich nicht. Hier war übrigens auch wieder so ein typischer Moment, wo ich mir nicht sicher war, ob uns wieder eine Information irgendwie vorenthalten wurde oder dass man wieder von falschen Tatsachen ausgegangen ist. Das, was ich auch letztes Mal schon versucht hatte, mich zu erinnern. Nämlich diese Szene, als Edward zur Gefängniszelle geht und dort Winry und Erfons eigentlich zu erklären scheint, dass, was war es nochmal? Irgendwas sagt er dort und Erfons wirkt auch erstaunt und das war eigentlich wieder was, das Erfons wissen müsste. Ich weiß gar nicht, ob es das mit dem Stein der Weisen war oder irgendwie so. Obwohl, nee, das weiß Erfons ja. Oder dass Winry eine Geisel ist. Erfons schien davon überrascht zu sein. Obwohl er das
ja... ich denke, der war überrascht, dass es jetzt einfach so frei heraus war.
Ja, das kann
er auch sein. Er war die ganze Zeit in der Zelle und er weiß ja nicht, was da passiert ist, was der Deal war und so.
Ja, naja, das wird es wahrscheinlich sein. Okay, für mich war es das. Abschließende Worte. Sonst bis zum nächsten Mal mit den nächsten Episoden von Fullmetal Alchemist. Und zwar ab Folge 39, ne?
Ja.
Jo.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal.